Sie hören den Kurier.
Das Coronavirus hat heute auch das österreichische Bundeskanzleramt erreicht. Wie soeben bekannt wurde, ist ein Mitarbeiter im Kabinett von Bundeskanzler Kurz positiv getestet worden. Es dürfte ihm den Umständen entsprechend zwar gut gehen, aber er zeigt Symptome. Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler werden nun ebenfalls beide getestet und haben bis dahin alle weiteren Termine abgesagt. Mehr dazu lesen Sie wie immer auf kurier.at. Corona und die Politiker. Die ganze Welt blickt aber natürlich nach Amerika.
I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back because we still have to make America great again. We've done an awfully good job of that, but we still have steps to go and we have to finish that job. And I'll be back. I think I'll be back soon.
Der US-Präsident meldet sich aus dem Krankenstand zurück. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zur heutigen Ausgabe des Kurier Daily Podcasts mit Richard Grasel am Mikrofon und unserem Amerika-Experten Konrad Kramer bei mir im Studio. Servus, Konrad.
Hallo, servus, Richard.
Vielleicht kurz vorweg zu Beginn. Wie geht's dem Mr. President?
Naja, seine Ärzte sagen derzeit, es gehe ihm wieder besser, aber wie schon in den letzten Tagen ist das ja alles sehr undurchschaubar. Also ein normaler Patient würde nicht an einem Tag Cortison bekommen und am nächsten Tag das Spital verlassen. Aber bei Trump weiß man ja nie.
Wir plaudern dann gleich darüber weiter, vor allem ob es ihm gesundheitlich oder politisch derzeit schlechter geht. Außerdem bei uns im Podcast die Österreich-Chefin des Technologiekonzerns Infineon, Sabine Herlitschka, sie war bei uns im Pod-St-Pol-Studio. Sie schlägt vor, dass man nach der Krise die wirtschaftliche Abhängigkeit vermindert und wieder mehr Schlüsselproduktionen zurück nach Europa holt.
Es hat durch Corona eine Verstärkung der Diskussion gegeben, dass wir in Europa bei wesentlichen systemrelevanten Technologien, Produktionen einfach auf unsere Souveränität und Autonomie achten müssen.
Doch bevor wir zu diesen beiden großen Themen kommen, ein Blick nach Paris. In der ebenfalls vom Coronavirus massiv betroffenen französischen Hauptstadt müssen die Bars heute wieder schließen. Restaurants bleiben vorerst offen. Dennoch findet dort das größte Tennisturnier in Europa statt, die French Open. Und der Mitfavorit Dominic Thiem, der wäre gestern beinahe über den Franzosen Gaston gestolpert. 6:3 im fünften Satz hat Thiem gerade noch gewonnen.
Je set a match, Thiem.
4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
calm, even though it was a tough match, mentally, physically. I just read before that he played 53 drop shots. I think only 3 or 4 of them went into the net. So I made more than 50 full sprints to the net. So that was really, really tough. So I'm pretty happy with all the performance.
Team sagt also, er musste rund 50 Mal voll ans Netz sprinten und das hinterlässt natürlich konditionell seine Spuren. Natürlich renne ich derzeit auch ein bisschen am Limit, sagte der Niederösterreicher heute. Aber wenn ich es bis Dienstag schaffe, dass ich mich gut regeneriere, dann kann es wieder ein sehr gutes Match werden. Und die Fitness, die braucht er auch, denn der nächste Gegner ist der Argentinier Diego Schwartzmann. Der ist in Topform, er hat zuletzt in Rom Rafael Nadal geschlagen. Donald Trump ist also zurück und am besten erkennt man das an Twitter. Heute hat er innerhalb von nur 30 Minuten gleich 16 Tweets abgesetzt. Darin ruft er die Wähler auf, sich registrieren zu lassen. Er bezichtigt die seiner Meinung nach korrupten Medien, Fake News zu verbreiten. Er schreibt in großen Lettern Law and Order und kündigt neue Steuererleichterungen an. Konrad Kramer, ist Trump schon wieder der Alte?
Naja, wenn Trump wieder mal in Großbuchstaben twittert, heißt das zumindest, er ist sehr erregt und hat einiges an Energie. Ich würde sagen, sein Gemütszustand ist nicht am besten derzeit, denn die Großbuchstaben deuten darauf hin, dass er sich offensichtlich ärgert. Er ist nicht zufrieden, wie es in den letzten Tagen im Wahlkampf gegangen ist. Denn eines kann man feststellen, der Coup oder auch Nicht-Coup mit der Corona-Infektion hat nicht funktioniert. Die letzten Umfragen zeigen, Trump hat auch nach der Infektion weiter sinkende Umfragedaten. Also die Wende hat diese Krankheit nicht gebracht.
Vielleicht nur kurz zwischendurch eine Frage, die mich immer schon interessiert. Glaubst du eigentlich, dass Trump diese Tweets wirklich selbst schreibt oder hat er da einen Tweetschreiber?
Er hat sicher einen Tweetschreiber, aber ein Großteil kommt wirklich von ihm selbst. Man muss sich ja vorstellen, das müsste ja ein Tweetschreiber sein, der all diese Rechtschreibfehler bewusst dort einfügt. Und außerdem dieser Staccato-Ton, der ja die Marke Trump ausmacht, der lässt sich wohl nicht so einfach kopieren. Ich glaube, ein Großteil dieser Tweets ist wirklich genuin und original Donald Trump.
Kommen wir nochmal darauf zurück, wie diese Krankheit die Ausgangssituation verändert hat für die Wahlen. Einerseits könnte man ja sagen, es ist natürlich ein Nachteil für Trump, weil er hat ja selbst Corona lange geleugnet, zumindest die schweren Folgen davon. Er hat auch seine Wahlkampftour jetzt unterbrechen müssen. Andererseits gibt es auch viele, die sagen, vielleicht gibt es jetzt doch so eine Art Mitleidseffekt mit dem Mr. President. Du sagst, das geht nicht auf. Warum?
Naja, Trump hat ja seit Beginn seiner Amtszeit, also all diese 4 Jahre und noch mehr im Wahlkampf, immer auf diese Figur des starken Mannes gesetzt. Man muss dazu verstehen, Amerikaner lieben Cowboys. Die müssen nicht einmal besonders gesetzestreu sind, da verzeihen sie schon einiges. Es geht darum, da stellt sich einer alleine gegen den Wind, gegen die Gegner und hält Stand. Und Trump hat diese Position immer bezogen, er hat sich immer so präsentiert, also der ganze Corona-Wahlkampf ohne Maske, im Close Contact zu seinen Fans Hände schütteln. Also dieses bewusste Ignorieren aller Vorsichtsmaßnahmen sollte ja zeigen, ich bin unangreifbar. Also diese Clint Eastwood-Nummer, die wir alle kennen, wo die Kugeln immer vorbeifliegen und naja, diese Kugel.
Er könnte ja auch sagen, seht, ich bin so stark, ich überlebe das, ich bin nach ein paar Tagen wieder zurück, ich bin fit für die nächste Amtszeit.
Naja, das versucht er jetzt gerade. Also wenn wir den letzten Meldungen Glauben schenken dürfen, sollte er heute, morgen früh wirklich ins Weiße Haus zurückkehren. Wobei, was heißt das schon? Wir leben in einer Welt und wir sehen ein Land, in dem, ich erinnere mich an den Geschichtsbüchern, 1944 hat Roosevelt eine Wahl gewonnen, da war er bereits 3 Monate vor seinem Tod und niemand wusste davon. Also man kann diese Dinge ja auch sehr schön darstellen, also auch im Medienzeitalter, wer weiß, in welcher Verfassung dann Donald Trump wirklich ins Weiße Haus zurückkehrt. Aber es geht ja um die Show, also wahrscheinlich wird er die Nummer auch durchziehen. Trotzdem, es wird ihm nichts helfen.
Er versucht ja auch immer seinen Gegner Joe Biden als älter darzustellen. Er ist ja auch ein paar Jahre älter, Joe Biden natürlich, ich glaube jetzt 78. Er versucht ihn auch vielleicht ein bisschen krank darzustellen. Er sagt, er schläft ein während der TV-Diskussionen. Könnte Trump nicht sagen, ich habe das jetzt überlebt, mich kann es nicht mehr betreffen. Ich bin sozusagen der, der garantiert die nächsten Jahre hier im Weißen Haus sitzt. Bei Biden weiß man es nicht, wenn er Corona bekommt, wird es ihn vielleicht härter treffen.
Das stimmt, aber wie gesagt, trotz alledem, die Nummer, die er gespielt hat über Wochen, ich bin einfach unangreifbar, mich erwischt dieses Virus nicht, ist nun mal dahin. Das heißt, alles, was jetzt folgt, ist ein bisschen eine Reparaturnummer, die er spielen kann. Er kann sagen, ja, ich habe es einigermaßen überstanden, er wird auch darauf setzen. Und natürlich, Biden wird in der Trump-Propaganda vor allem immer als leicht dement dargestellt. Ist interessant, das wird natürlich nicht in den großen Medien so präsentiert, sondern das macht man unter der Wahrnehmungsschwelle in den sozialen Medien. Und wenn man dann so die Blogs diverser Hardcore-Trump-Fans verfolgt, taucht ständig dieses Motiv auf, Biden habe doch diesen komischen Blick. Und er erinnere doch dann den oder an den anderen Republikaner an den eigenen dementen Großvater. Und da sieht man doch schon, was da los ist. Also man muss immer überlegen, da geht es ja auch sehr viel um unterschwellige Botschaften. Und ja, die Botschaft der Trump-Kampagne ist, da sitzt einer, der, naja, wie sagt man, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, dem Präsidenten gegenüber.
Mhm. Gut, für Fake News haben wir unseren eigenen Podcast mit Birgit Zeiser, die Fake Busters, jeden Dienstag bei uns zu hören. Vielleicht abschließende Frage noch, wie steht's denn tatsächlich derzeit in den Umfragen? Da geht's ja in Amerika nicht um die Gesamtstimmen, die für ganz Amerika zählen, sondern da geht's um diese 5, 6 Swing States, wo in Wirklichkeit die Wahlmänner dann den entscheidenden Ausschlag geben. Wie steht's denn da aktuell?
Also kurz doch zur Gesamtlage, wenn auch nicht entscheidend für den Wahlausgang, denn die überrascht doch immer wieder. Sie ist nämlich seit einem Jahr quasi konstant. Der Abstand von Joe Biden hat sich ein Jahr lang nicht verändert. Der war immer 8% vorne. Das heißt, egal welche Faxen der Präsident gemacht hat, was er auch versucht hat, wie er sich auch dargestellt hat, Biden war einfach vorne. Das belegt diese alte politische These, eine Wahl wird verloren vom Amtsinhaber und nicht gewonnen vom Neuen, der anrückt. Das heißt, es geht um Trump, es geht ja nicht um Biden. Biden ist eigentlich eine relativ schwache Figur, fällt nicht weiter auf. Und ich glaube, das ist auch sein Job bis zum Wahlausgang, möglichst wenig aufzufallen. Diese Wahl dreht sich um Trump und in den Swing States, wenn wir jetzt auf diese entscheidenden Staaten eingehen, auch dort liegt Biden in sämtlichen Swing States inzwischen vorne. Also auch in diesen Staaten im Nordosten, in denen Trump 2016 die Wahl gewonnen hat.
Mhm. Danke, Konrad Kramer. Und ich denke, wir werden bis zum 3. November und darüber hinaus noch oft mit dir hier sprechen. Konrad Kramer, du wirst auch nach Amerika fliegen demnächst und die Wahl dort vor Ort für den Kurier auch covern.
So wird's sein, ja.
Und der Tweet des Tages, der beschäftigt sich heute ebenfalls mit Corona bei uns. Eagle Powder, er schreibt, die Einschläge kommen näher. Die Freundin meiner Mutter, knapp unter 80 Jahre alt, hat 4 Tage auf den Test gewartet. Nach 2 weiteren Tagen kam das Ergebnis. Sie ist positiv. Der Zustand ist schlecht. Sie hatte auch Kontakt zu meiner 77-jährigen Mutter. Contact Tracing, aber nein. Hashtag Wien, Hashtag Covid. Im Dienstagskurier lesen Sie eine ausführliche Geschichte über das Testen, das Tracen und was alles falsch oder zu langsam läuft. Und jetzt, wie angekündigt, zur Wirtschaft, schwer gebeutelt natürlich auch durch die Corona-Krise, und jetzt meldet sich eine der wenigen Frauen Österreichs an der Spitze eines Industrieunternehmens zu Wort. Sabine Herrlitschka von Infineon, und sie fordert eine stärkere europäische Ausrichtung unserer gemeinsamen Industriepolitik. Anita Kiefer hat mit ihr in unserem Maria-Hilfer-Straßen-Studio Pots & Bowls gesprochen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kurier-Talk hier bei uns im Stadtstudio. Bei mir zu Gast ist heute Sabine Herrlitschka. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG. Schön, dass Sie da sind.
Schönen Nachmittag.
Kurz zur Erklärung vorab. Infineon Österreich hat seinen Hauptsitz im Kärntner Villach. Außerdem gibt es Niederlassungen in Graz, Linz, Klagenfurt und Wien. Infineon gilt als eines der forschungsstärksten Unternehmen in Österreich und ist Produzent von Mikroelektronik und Halbleitern. Frau Herrlitschka, wie ist denn Infineon durch die Krise gekommen? Auch Ihr Unternehmen musste ja Kurzarbeit in Anspruch nehmen.
Ja, die Krise war für uns genauso fordernd wie für alle anderen. Ich kann mich gut erinnern, Mitte März, wir hatten gerade unsere Top-Management-Klausur, 15. 16. März, wo es dann klar geworden ist, wir gehen eigentlich in den Lockdown. Das heißt, wir haben dann sehr schnell alle notwendigen Maßnahmen getroffen, damit auf der einen Seite die Leute in Homeoffice, Teleworking gehen können, die vor allem in Labors oder im Forschungsbereich tätig waren. Und gleichzeitig, wir haben viele Leute in der Produktion und die haben ihren Job dann weiter fortgesetzt.
Im Geschäftsjahr 2019 hat Infineon Austria einen Jahresumsatz in der Höhe von 3,1 Milliarden Euro gemacht und ein Ergebnis vor Steuern von 306 Millionen Euro. Beides deutliche Steigerungen im Vergleich zum Jahr davor. Wie wird es denn heuer aussehen? Das Geschäftsjahr war ja gestern vorbei.
Sie werden verstehen, dass ich zu den aktuellen Zahlen noch nichts sagen kann. Gleichzeitig, das Jahr selber war natürlich ein sehr durchwachsenes Jahr. Auf der einen Seite haben auch wir gemerkt, dass sich die Weltwirtschaft etwas abkühlt, dass es in vielen Bereichen, vor allem im Automotive-Bereich, bekanntermaßen sehr schwierig geworden ist. Auf der anderen Seite, wir alle haben im Lockdown die Digitalisierung ganz persönlich auch gespürt und viele von uns auch verwendet, ob im Homeschooling oder aus dem professionellen Kontext heraus mit Teleworking, Homeoffice und so. Und gerade der Digitalisierungsbereich ist auch durchaus gewachsen. Ja, und so haben wir ein diverses Portfolio und das wird sich dann auch niederschlagen.
Wie stark ist denn die Produktion aktuell ausgelastet bei Ihnen?
Wir sind vorzeitig mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuerst 1500 und später dann 1000 aus der Kurzarbeit rausgegangen, haben die Kurzarbeit dann wieder beendet. Wir haben die Kurzarbeit eingesetzt, weil wir eine Auslastung von rund 80% hatten. Wir merken auch jetzt nicht, dass die Produktion mehr anzieht, aber wir nutzen einfach die Zeit für Schulungen, für Anpassungen, sozusagen fit machen für den Aufschwung.
Das heißt, eine Anpassung des Personalstands war bei Ihnen zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Sie haben ja 4.600 Beschäftigte.
Wir haben 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bewusst haben wir das Instrument Kurzarbeit auch für alle eingesetzt, damit wir uns auch nicht von den Leiharbeitskräften trennen mussten. Und wir haben uns auch sonst von niemandem getrennt. Ganz im Gegenteil, wir werden nächste Woche unser Forschungsgebäude in Villach eröffnen, das eine Erweiterung vor allem im Forschungs- und Entwicklungsbereich darstellt. Genauso in Graz setzen wir auf Forschung und Entwicklung, in Linz. Also wir haben uns von niemandem getrennt und wir sehen unsere starken Wachstumsthemen nach wie vor.
Sie haben kürzlich am Rande des Forum Alpbachs betont, dass die Corona-Krise jetzt ein Schnellkurs in Sachen Digitalisierung für Österreich war. Trotzdem, wie sieht es denn aus mit dem Thema digitale Bildung und Kompetenzen? Wo muss man denn da Ihrer Ansicht nach noch ansetzen? Vor allem in welchem Alter muss man eigentlich ansetzen?
Naja, das eine ist die Schule oder das öffentliche Bildungswesen, aber ich glaube, wir sollten ja nicht vergessen, jede und jeder von uns leben heute mit der Digitalisierung. Sie kennen vielleicht die Bilder von dem Kleinkind, das am Tablet wischt, ja? Also die Schule und die Ausbildung ist eine Facette, aber die jungen Menschen heute wachsen mit ganz praktischer Digitalisierung auf. Für die ist das ganz normal. Die werden das Internet nicht mehr als besonderes Ding wahrnehmen, weil für die gibt's nur das Internet, ja? Das wird Teil der normalen Infrastruktur sein. Also, was ich damit sagen möchte, ist, gelebte Digitalisierung findet da tagtäglich statt, fast vom ersten Tag weg. So, in der Bildung im Besonderen, wir diskutieren ja viele der Innovationen seit vielen Jahren. Und ich persönlich erkenne an, wie schwierig es ist, gerade in dem großen öffentlichen Bildungssystem hier Entwicklungen zu erreichen. Das ist sehr anspruchsvoll und persönlich führe ich Diskussionen da nur noch ganz ungern. Was ich stattdessen viel lieber tue, ist, dass wir zeigen, wie es gehen kann. Und das haben wir rund um Infineon herum in vielerlei Hinsicht gemacht. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel begonnen mit einer Initiative, gemeinsam mittlerweile mit den 5 HTLs, mit der Bildungsdirektion, auch in Kärnten. Wir nennen das Smart Learning Klassen, wo wir einfach zeigen, wie spannend, wie cool Digitalisierung jetzt einfach in der Ausbildung sein kann, ohne dass man jetzt die große Geschichte drumherum macht, sondern dass man Digitalisierung verwendet in der Form mit den verschiedenen Formaten, die jeder von uns und jede von uns jetzt kennengelernt hat, auch während des Lockdowns, ob das irgendwelche Plattformen sind oder so, aber auch im Inhalt Technik spannend zu vermitteln. Auch dazu kann die Digitalisierung sehr dienen. Und deswegen setzen wir besonders gerne darauf, einfach zu zeigen, wie man das ganz konkret machen kann. Die Smart Learning Klassen sind fantastisch erfolgreich. Wir haben über 210 Schülerinnen und Schüler in mittlerweile 5 HTLs. Die Lehrer, mit denen arbeiten wir zusammen. Diejenigen, die da auch wirklich wollen. Wir werden jetzt die Eltern stärker einbeziehen. Jetzt vor ein paar Wochen ist eine weitere HTL dazugekommen, die in Verlach. Ja, wir zeigen, wie spannend das Leben, wie spannend die Technik mit der Digitalisierung sein kann. Ganz konkret und zum Angreifen.
Eltern mit einbinden heißt, Sie holen die Eltern dazu zu dem Unterricht und zeigen ihnen, was passiert in den Schulen.
Wir wollen den Eltern zeigen, was spannende Technik heißen kann. Wir reden in Österreich gern darüber, dass Bildung sozusagen vererbt ist. vererbt heißt, dass Eltern halt klarerweise am besten über das erzählen können, was sie selber erlebt haben oder erleben, auch in ihrer eigenen Bildungsgeschichte. Und deswegen ist es so wichtig, auch den Eltern zu zeigen, wie viel mehr es gibt, wie viel mehr Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten es gibt, damit man sicherstellen kann, dass die jungen Leute die attraktiven Karrieremöglichkeiten auch wirklich wahrnehmen können. Wir haben heute, auch in Zeiten von Höchstständen in Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, noch immer einen Fachkräftemangel. Ausbildungen in Technik und Naturwissenschaften sind hochattraktiv und sind ermöglichen es, spannende Lebenskonzepte und Karriereverläufe zu entwickeln.
Nochmal kurz zurück zum Thema Corona-Krise und deren Auswirkungen. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wann wird sich denn die Weltwirtschaft und im Allgemeinen und die Industrie im Speziellen wieder erholt haben von dieser Krise?
Wir gehen davon aus, dass wir die Talsohle hinter uns gelassen haben. Wir sind am Weg hinaus. Wir haben in Österreich im zweiten Quartal einen zweistelligen Einbruch gehabt, 12-13%. Nächstes Jahr gehen wir davon aus, dass es ein Wachstum geben wird. Asien, China im Speziellen, wird schneller aus der Krise herauskommen. Ja, in Österreich haben wir ein bisschen mehr als 7% übers Jahr an Einbruch gehabt. Nächstes Jahr doch auch wieder steigend. Also man kann da eine Reihe von Zahlen nennen und das ist spannend. Ich glaube zusätzlich, dass es einfach wichtig ist, immer dann, wenn der Wind weht, ja, der Wind weht, ja, aber es liegt ja an uns, wie wir die Segel setzen. Das heißt, es ist auch jetzt, auch für uns als Infineon und auch aus Sicht der industriellen Vereinigung wichtig, dass man diese anspruchsvolle, die schwierige Situation dazu nutzt, jetzt die großen Reformschritte anzugehen. Jetzt die Dinge anzugehen, Strukturwandel, wo man üblicherweise nicht die Kraft zusammenbringt, um es anzugehen. Wann dann, wenn nicht jetzt? Nicht umsonst sagt man, never waste a serious crisis. Ja? Und das ist so richtig. Und darauf arbeiten wir hin und das tun wir auch im Unternehmen.
Wird es denn die viel zitierte Rückholung der Produktion nach Europa geben?
Ich glaube, was man bei Corona auch sieht, ist, was wirklich wichtig ist. Und man sieht auch bei Corona, wie schnell Prozesse beschleunigt werden. Beschleunigung, Digitalisierung. Ja, wie lang haben wir darüber gesprochen? Digitalisierung da und dort. Wo hat es immer geheißen, ist alles sehr mühsam. Auf einmal ist es gegangen. Fast von einem Tag auf den anderen. Und was wirklich wichtig ist, ja, auch das hat den Fokus darauf gelegt, dass zum Beispiel Produktion in Europa wichtig ist. Jetzt gar nicht nur im Hightech-Bereich wie bei uns, aber sogar Masken, ja. Das Trivialprodukt Masken. Und wir hatten am Anfang erlebt, dass wir da höchst abhängig sind. Das heißt, es hat durch Corona eine Verstärkung der Diskussion gegeben, dass wir in Europa bei wesentlichen systemrelevanten Technologien, Produktionen einfach auf unsere Souveränität und Autonomie achten müssen.
Also Sie glauben an diese Rückholung der Produktionen?
Ich glaube daran, dass es, und ich sehe, dass man stärker den Fokus darauf legt, was wichtig ist bei uns in Europa und dort auch Maßnahmen setzt, zum Beispiel Pharmazeutika-Produktion für ganz wesentliche Produkte, dass die in Europa auch vorhanden ist. Oder zum Beispiel Mikroelektronik, mein Unternehmen. Ein Leben ohne Mikroelektronik würde nicht so ausschauen, wie wir es alle gewohnt sind. Von den 20 größten Halbleiterunternehmen, Mikroelektronikunternehmen, sind noch 3 aus Europa heraus gesteuert. Und auch da, auf das werden wir in Zukunft mehr achten müssen, gesamtheitlich europäisch.
Infineon ist ja bekannt für seine Chip-Innovationen. Zuletzt wurde in Graz zum Beispiel der Bezahlchip für die Armbanduhren entwickelt. Wie hoch schätzen Sie das Potenzial von dieser speziellen Innovation ein? Und was haben Sie denn oder in welchen Bereichen haben Sie denn noch Produkte in der Pipeline, die ähnlich sind, ähnlich innovativ?
Wir haben sehr viele innovative Produkte und Technologien. Wir sind heute das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs, schon das zweite Mal in Folge. Eben deswegen, weil wir Innovationen mit Forschung und Technologie vorantreiben. Und damit es ein bisschen angreifbarer wird, habe ich Ihnen hier was mitgenommen.
Okay.
Was Sie hier sehen, ist das kleine Mikrofon, das sogenannte Silizium-Mikrofon, das in jedem dritten Smartphone weltweit zu finden ist. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrem Smartphone, zumindest wenn der Sound gut ist. Und das ist etwas, das ist ursprünglich aus einer Dissertation entwickelt worden und dann ganz stark auch in Österreich weiterentwickelt und für eine Zeit in Österreich produziert worden. Und gerade der Bereich Audio und damit die Mikrofone sind etwas, wo wir heute sehen, dass das auch in Zeiten wie diesen jetzt sehr starke Nachfrage hat. Und das andere, was ich Ihnen zeigen möchte, Energieeffizienz und auch dahingehend eine Vielzahl unserer Innovationen, Stichwort Klimawandel, Klimakrise. Energieeffizienz ist eine der ganz großen Energieressourcen. Energieeffizienz durch Mikroelektronik erschließen heißt Strom intelligent schalten. Je weniger Verluste ich habe, umso höher ist die Energieeffizienz. Und da sieht man so einen ganz kleinen Chip, einen Stromwandler bei Photovoltaik-Elementen.
Okay, wirklich sehr klein.
Ja, der ist sehr klein. Und das ist etwas, was auch das Hauptelement unserer großen Investition derzeit in Villach ist, 1,6 Milliarden, die wir investieren in die Erweiterung unserer Fertigung, aber auch Forschung und Entwicklung. Und das Kernelement ist Energieeffizienz, das heißt technologische Antworten auf große Herausforderungen wie die Klimakrise.
Eine Frage noch zu, Sie sind seit heuer Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung Österreich. Was sind denn die wesentlichen Themenfelder, die Sie in Ihrer Arbeit abstecken bzw. bearbeiten wollen?
Also das eine ist, wir wollen aus der Krise rauskommen durch Wachstum und investitionsgetriebenes Wachstum. Das heißt, die Krise als Chance nutzend. Und zu schauen, in welchen Bereichen können wir hier mit Wachstum wieder Boden unter den Füßen stärken. Zweites Thema, ganz klar, Digitalisierung. Wir sind heute auch in Rankings da noch nicht dort, wo wir sein sollten. Und Corona hat uns gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist, aber gar nicht nur für uns, jeden persönlich, für neue Geschäftsmodelle. Die ganze Datenökonomie, überall dafür braucht man Digitalisierung. Und drittes ganz großes Thema ist Ausbildung und Qualifikation. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt Höchststände an Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, aber wir haben auch noch immer Fachkräftemangel. Und Ausbildung und Qualifizierung jetzt an den Jobprofilen der Zukunft arbeiten, das ist Zukunftssicherung. Und das ist ein ganz großer Fokus.
Frau Herrlitschka, vielen Dank für den Besuch im Studio. Auf Wiedersehen.
Sabine Herrlitschka war das im Gespräch mit unserer Wirtschaftsredakteurin Anita Kiefer und das war's auch schon wieder von mir. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast. Ciao, bis morgen, sagt Richard Grasl.